lese den Predigttext aus dem Römer oder aus dem Lukas 18. Mit einem Gleichnis zeigte Jesus seinen Jüngern, den Männern und Frauen, dass sie immer beten müssen und darin nicht nachlassen dürfen. Er erzählte: In einer Stadt lebte ein Richter, der nicht nach Gott fragte und alle Menschen verachtete. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu ihm gelaufen und bat ihn: Verhilf mir zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht, doch schließlich sagte er sich: Es ist mir zwar völlig gleichgültig, was Gott und Menschen von mir halten, aber weil die Frau mir lästig wird, will ich dafür sorgen, dass sie ihr Recht bekommt. Sonst kratzt sie mir noch die Augen aus. Und der Herr fuhr fort: Habt ihr gehört, was dieser korrupte Richter sagt? Wird dann nicht Gott erst recht seinen Erwählten zu ihrem Recht verhelfen, wenn sie Tag und Nacht zu ihm schreien? Wird er sie etwa lange warten lassen? Ich sage euch, er wird ihnen sehr schnell zu ihrem Recht verschaffen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde überhaupt noch Menschen finden, die in Treue auf ihn warten?
Sind die Kinder es gewohnt, jetzt nach vorne zu kommen, dann lade ich euch ein, dass ihr das macht. Ich habe eine Frage an euch. Wer von euch telefoniert denn gerne? Ja, ein paar. Und womöglich gibt es auch schon jemanden hier, der ein eigenes Handy hat. Aber braucht man auch nicht, ne? Aber es ist ja so modern, dass man mit sowas rumläuft. Und jetzt habe ich nochmal eine Frage. Wer von euch kennt denn sogar seine Telefonnummer auswendig von zu Hause? Oh, das sind aber viele, das finde ich gut. Telefonieren und miteinander reden, das ist ja was vielen viel Freude macht. Und manchmal ist es im Unterricht viel interessanter als dann im Pausenhof. Da muss man ja spielen. Was macht ihr denn so eigentlich, wenn ihr euch da am Telefon unterhaltet? Darf ich euch da mal fragen? Könnt ihr mal ins Mikrofon reinreden? Was machst du? Worüber redest du dann so?
Also ich quatsche mit meinen Freunden über die Schule und über alles Mögliche.
Dabei hast du dich doch gerade gesehen mit denen, oder?
Trotzdem, ja. Am Nachmittag sowas so passiert ist.
Klar, das ist ein langer Nachmittag so, ne? Bis man sich wieder sieht, nächsten Tag in der Schule. Was macht man denn jetzt, wenn man so telefonieren will? Hat jemand gerade mal was da zum Zeigen? Du hast doch bestimmt ein Handy da, zeig ich mal. Ah, das hat man doch immer dabei, oder? Da tippt man eine Nummer ein und dann hält man das Ding ans Ohr. Und hofft, dass sich am anderen Ende der ersehnte Partner meldet. Ne? Was muss man denn dafür alles beachten?
Die richtige Nummer wählen.
Ihr habt gesagt, man muss die richtige Nummer wählen. Wisst ihr, ich würde nämlich gern mal mit Gott telefonieren. Aber ich weiß seine Nummer nicht. Kennst du die Nummer von Gott?
Nee, es gibt auch gar keine Telefonnummer, weil er lebt ja im Himmel.
Aber wenn ich jetzt mit dem reden will, was muss ich dann für eine Nummer wählen, wisst ihr die? Es gibt nämlich eine Telefonnummer von Gott, wusstet ihr das? Ich habe die mal mitgebracht hier, schaut mal. Wer liest die mal vor?
05015.
Kennt ihr die? Das ist eine Free-Call-Nummer. Das ist nämlich der Text aus Psalm 50, Vers 15. Kennt ihr den Text, was da steht? Ich habe euch den mal mitgebracht hier. Da steht nämlich, kannst du es lesen?
Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen.
Habt ihr das gehört? Wollen wir das mal zusammen sagen?
Ja.
Also, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Aber jetzt nochmal eine Frage. Psalm 50, Vers 15, das verstehe ich. 05015. Aber wofür steht jetzt die Nummer am Anfang? Das habe ich vorhin schon gesagt. Die Null soll daran erinnern, dass das immer kostenlos ist.
Kostenlos?
Ihr könnt immer kostenlos mit Gott sprechen. Ich möchte mit euch heute über das nachdenken, was ihr bestimmt schon vermutet, um was es geht. Um das Gebet. Das ist so eine Sache, ja, das Gebet, man kann so leicht darüber sprechen, man kann auch viele Worte machen, vorformulierte Gebete beten. Ich war neulich in so einem Klostershop, da gab es allerhand Hilfsmittel dazu. Aber ging es euch auch schon mal so, dass ihr wusstet, es ist jetzt, eigentlich wäre es mal gut, wieder zu beten, und es euch einfach nicht dazu gedrängt hat? Und die Sachen, die ihr sonst gemacht habt, die waren viel interessanter. Also mir ging das schon immer wieder so. Und vor nicht 2 Wochen habe ich mit jemandem telefoniert, die sagte mir genau das Gleiche. Und sie sagte, naja, ich bin im Moment nicht so gläubig. Und beten ist auch nicht so meins im Moment. Also ich glaube zwar nicht, dass das nur bis zur Zimmerdecke geht, sondern das geht schon noch weiter, aber irgendwie ist es nicht praktisch genug. Ich bete da was und es passiert aber nichts. Und es sind dann interessant zu sehen, dass vor Gott alle Menschen gleich sind. Und auch da, das war die Frau von einem Prediger, ihr kennt den nicht, braucht ihr gar nicht überlegen. Aber selbst wenn, darf das überhaupt sein, dass die Frau vom Prediger sagt, naja, also mit dem Glauben ist es gerade gar nicht so praktisch bei mir. Was kann mir helfen, den Glauben an das Gebet zu stärken, dass ich danach vielleicht motivierter bin, es wieder zu tun oder gläubiger zu tun oder mit einer anderen Hingabe? Und dazu möchte ich heute mit euch drüber nachdenken. Ich habe da 3 Fragen, die ich mit euch da bedenken möchte. Die erste Frage lautet, und ich habe die so aufgeschrieben, dass ihr die hoffentlich auch sehen könnt. Wenn ich wüsste, dass Beten wirklich einen Unterschied macht, welche Auswirkungen hätte das auf mein Gebetsleben? Wenn ich wüsste, dass Beten einen Unterschied macht, hätte das einen Einfluss auf mein Gebetsleben? Die Frage klingt ja ein bisschen provokant, ja? Aber ich muss gestehen, ich habe da viel drüber nachgedacht und ich glaube, das ist eine Frage, die mich weiterbringt. Wenn ich glaube, dass ich die Welt verändern könnte, dann fange ich doch sofort damit an. Oder wenn ich glaube, die richtigen Lottozahlen zu wissen, dann wäre ich ja dumm, wenn ich nicht hinginge und sie aufschreibe. Na gut, wir spielen jetzt alle wahrscheinlich kein Lotto oder vielleicht nur wenige von uns oder vielleicht auch mehr, als man denkt. Weil man vielleicht doch die Hoffnung hat, man könnte vielleicht Glück haben und die richtigen Zahlen treffen. Ich glaube, dass das Gebet die größte Kraftquelle ist, die uns als Gläubigen zur Verfügung gestellt ist. Und dennoch merke ich, dass es mir immer wieder schwerfällt, zu beten, mir die Zeit dafür zu nehmen. Und wo es mir dann so geht, wie dem Liedermacher Manfred Siebald, dass alle meine Sorgen in einem Seufzen Platz haben. Ich weiß nicht, was für Überzeugungen ihr habt über das Gebet. Bald ist wieder die Gebetswoche. Und das ist dann so die Woche, wo eine kleine Schar von Elitegläubigen sich in der Gemeinde oder an anderen heiligen Orten trifft, um dann zu beten. Und ich will das nicht lächerlich machen, versteht mich nicht falsch. Aber für diejenigen, die weder Zeit haben, noch eine Neigung dazu verspüren, für die ist es einfach nicht interessant. Für mich ist die Gebetswoche immer ein besonderer Höhepunkt und ich freue mich darauf und ich möchte den auch gerne als solchen gestalten. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir auch als Gemeinde, als Gemeinschaft diese Gebetswoche noch mehr als einen Höhepunkt auch in unserem Jahr sehen in unserem Terminplaner, nicht nur als ein Programmpunkt und da hat jemand die Predigt und wer hat welche Lesung und wer betet wann und wie lange und nein, sondern dass wir das bewusst nutzen, um Menschen vielleicht außerhalb der Gemeinde sogar dazu einzuladen, dabei zu sein, in einer gemütlichen Atmosphäre, vielleicht in einem kleinen Kreis irgendwo zu Hause sich zu treffen und nicht nur die Lesung zu lesen, sondern den Schwerpunkt einfach mal aufs Gebet zu legen. Es war ungewohnt, ja, da löst man sich von dem Vorgegebenen. Aber beten kann etwas sein, was unser Herz berührt und auch Menschen erreicht, die außerhalb unserer Gemeinde sind. Das Gebet, glaube ich, ist die größte Kraftquelle von uns als gläubige Menschen. Sagt mal, was ist das überhaupt, beten? Und ich habe da mal nachgeschlagen. In unserem Standardwerk Adventistische Grundbegriffe, Schlüsselbegriffe werden da erklärt. Und da ist auch ein Punkt, glücklicherweise, über das Gebet. Zwei Seiten werden da beschrieben. Und wenn ich das hier mal so zusammenfasse, heißt es da, der Mensch naht sich zu Gott, und zwar betet er Gott an, er dankt für empfangene Gaben, er äußert sein Verlangen, bekennt seine Sünde, er beugt sich unter Gottes Willen, bittet um Gnade, damit er in Übereinstimmung mit Gott leben kann. Also das ist nur die eine Seite. Der Mensch naht sich zu Gott. Und jetzt gibt es noch die andere, wo Gott sich dem Menschen naht. Gott wiederum schenkt Gewissheit und pflanzt seinen Willen ein. Er gibt uns Neuorientierung und Ausrichtung. Beide Seiten, so beschreibt es hier dieses Buch, dieser Artikel, der Mensch naht sich zu Gott und Gott naht sich zum Menschen. Also da bewegen sich zwei aufeinander zu. Und dann geht es hier weiter. Wir erkennen unsere Unzulänglichkeit und bejahen Gottes Herrschaft. Das ist ja interessant. Wir bejahen seine Herrschaft für unser Leben. Und hier ordnen sich plötzlich die Relationen. Wer bin ich? Und dann erkenne ich, wie groß ich bin und wie groß auch meine Sorgen sind. Und ich mache manchmal gerne einfach so eine Reise im Kopf, wenn ich draußen abends noch einen Spaziergang mache und die Sterne sehe. Und dann stelle ich mir vor, ich würde jetzt auf diesem Stern, den ich da oben sehe, sitzen und auf die Erde aus der Ferne schauen. Und da merke ich oft, wie klein doch eigentlich meine Sorgen sein dürften. Aber sie sind da und die will ich auch nicht unter den Tisch spielen. Wie gesagt, was für Überzeugungen hat jeder von uns über diese Praktik des Betens? Ist es etwas, was ganz tief in deinem Leben verwurzelt ist, wo du dich danach sehnst, endlich dafür Zeit zu haben, mit Gott sprechen zu können, ob mit oder ohne Telefonnummer? Oder ist es etwas, wo du denkst, ja, es ist gut, ich sollte es tun? Und wenn man es dann gemacht hat, sagt man, ja, es war wahrscheinlich auch wichtig. Was ist es? Oder geht es dir so, wie Ellen White uns das empfiehlt, dass wir jeden Tag eine Gebetserfahrung machen sollten? Und dann merke ich, ich pendel so zwischen den Polen und mal geht es mir so und mal geht es mir anders. Wenn ich wirklich dass Beten einen Unterschied macht. Darf ich mal kurz die Hände sehen von dem, der das glaubt, dass das stimmt? Macht Beten einen Unterschied oder nicht? Ja, natürlich. Also, das finde ich schön, dass sich die meisten gemeldet haben. Und die, die sich nicht gemeldet haben, vor denen ziehe ich den Hut. Weil was passiert, wenn ich das weiß? Ist doch toll, wenn ich das weiß, oder? Wenn ich weiß, mein Gebet macht einen Unterschied. Und wenn man erlebt, dass sich was tut, wird man doppelt belohnt. Es gibt eine Studie unter adventistischen Jugendlichen. Und die zeigt uns, dass es einen nur kleinen Prozentsatz gibt der Jugendlichen, die regelmäßig beten. Und wenn ich so über das Gebet spreche und von manchen ein bisschen beschmunzelt werde, so, warum redest du über das Gebet, das ist doch selbstverständlich, dann freue ich mich für die, die sagen, so sehe ich das. Aber gleichzeitig bin ich mir bewusst darüber, dass eine nicht geringe Gruppe, womöglich auch in unserer Gemeinde, in eurer Gemeinde hier, in meiner Gemeinde zu Hause, eigentlich nicht viel anfangen kann mit dem Gebet und keine richtigen Gewohnheiten darin hat und sich vielleicht auch schwer tut, da etwas zu ändern. Da ist eine zweite Frage, die uns deswegen helfen kann, Freude am Beten zu finden und auch einen Zugang dazu haben. Und ich habe die zweite Frage so formuliert: Welche Personen sind mir Vorbilder im Beten? Welche Personen sind dir Vorbilder im Beten? Darf ich mal kurz, ich meine, das braucht ihr auch nicht verraten, aber vielleicht ist auch was Persönliches, ja? Aber wer möchte, darf gerne mal was sagen dazu. Gehen wir mal hier auf die Seite. Aha, Daniel. Danke. Ja, es müssen nicht nur Menschen aus der Bibel sein. Versteht das richtig, ganz richtig. Danke. Es gibt Menschen, die einem irgendwo was bedeuten, wo man das Beten auf eine besondere Weise vielleicht sogar erlebt hat. Ja? Danke. Hier waren noch Hände. Ich denke, darüber sind wir uns einig. Jesus als das beste Vorbild, ja. Wir werden da gleich noch drauf kommen. Bitte. Die Eltern. Oft der Anfang fürs Beten. Ich gehe jetzt bewusst mal mit dem Blick nach oben, weil oben, die vergisst man immer, muss ich gestehen. Manchmal ist es ja auch ein Schutz, wenn man oben sitzt, dann wird man nicht gesehen. Aber jetzt nehme ich euch mal ganz bewusst mit hinein. Vielleicht habt ihr noch jemanden. Da ist eine Hand. Ja, und wenn es 15 Jahre sind vielleicht sogar, ja. Und wenn es zum Geburtstag ist. Manchmal ist sogar es gut, wenn man dann anruft, ja. Macht ihr bestimmt. Für mich war ein Vorbild im Beten meine Oma. Obwohl die keine Adventistin ist und keine, ich sag mal, wirklich gläubige Frau, die ist nie in die Kirche gegangen. Und doch habe ich bei ihr als kleiner Steppke so 4 Jahre war ich vielleicht, da weiß ich, wir lagen abends, wir 3 Kinder lagen da alle im Bett und dann hat meine Oma uns ein Gebet gelernt. Ich bin klein, mein Herz mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Ich habe das viele Jahre gebetet, muss ich sagen. Aber dieses Gebet, weiß ich, hat mir meine Oma beigebracht. Meine Oma war ein Mensch, die mich an der Stelle zu einem Gebetsleben geführt hat. Abends vor dem Schlafengehen, hast du auch gebetet? War ihre Frage, wenn wir mal dort waren. Menschen, Vorbilder für mein Gebetsleben. Mit unserem Auto, da gehen wir ab und zu zur Inspektion. Der Garten wird winterfest gemacht. Ab und zu tauen wir auch den Kühlschrank ab. Wer weiß genau, wann seine Hauptuntersuchung beim Auto fällig ist? Wie sieht es eigentlich aus mit dem neuesten Virenupdate beim Computer? Wie sieht es aus mit unserem Gebetsleben? Gibt es da auch manchmal so eine Aufrüstung, ein Up-to-Date machen? Vorbilder im Glauben. Vielleicht geht ihr mal so zurück in eurer Erinnerung und fragt euch mal selber, wo sind meine frühesten Erinnerungen an meine Kindergebete? Wer hat mit mir das erste Mal gebetet, vielleicht sogar auch als Erwachsener? Ich glaube, dass darin eine Kraft liegt, Menschen zu haben, die einem das Beten beibringen, es einem nahelegen. und einem helfen, einen festen Platz im Tag dafür zu haben. Und das sind manchmal Gewohnheiten, die unser ganzes Leben überleben, also andauern. Du hast von Jesus selber genannt. Auch für mich ist Jesus so ein Vorbild, und ich möchte ganz kurz 4 Punkte herausgreifen, wo Jesus für mich Vorbild im Beten ist. Das ist einmal Matthäus 14. Schlag das doch bitte mit mir auf. Matthäus 14, Vers 23. Matthäus 14, und da der Vers 23. Kurz bevor der Petrus untergeht, diese Begebenheit auf dem See, beziehungsweise um den See, Vers 23, und als er, also Jesus, das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Ich finde das toll. Jesus, abends müde, erschöpft, alle sind gegangen, war bestimmt auch froh, dass Feierabend war. Und was macht er jetzt? Er macht noch einen kleinen Ausritt, hätte ich beinahe gesagt. Er sucht noch einmal die Einsamkeit. Und was macht er dazu? Er geht an eine besondere Stelle. Er geht an eine Stelle, die ihm vielleicht vertraut war. Vielleicht war er dort jeden Abend, ich weiß es nicht. Spekulativ, ja. Aber er geht auf einen Berg, um alleine zu sein und zu beten. Habt ihr so Orte, wo ihr betet, wo ihr alleine seid? Jesus hat so einen Ort hier auf dem Berg. Und ich finde es ein schönes Bild, auf einen Berg gehen, hinabschauen, die Dinge sehen viel kleiner aus und dann zu erleben, dass sich die Relationen dort wieder ordnen. Ein zweites Beispiel, ein paar Kapitel weiter, in der Endzeitrede Jesu, im Kapitel 26, Vers 36. Kurz vor dem Ende Jesu, eigentlich an der markanten Stelle, an einer ganz brisanten Stelle, an einer Weggabelung könnte man auch sagen, Vers 36, Jesus in Gethsemane. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern: Setzt euch hier, solange ich dorthin gehe und bete. Hat er denn überhaupt Zeit dafür gehabt an der Stelle? War es nicht höchste Zeit, etwas zu tun, um seine Gegner abzuwehren? Sich um seine wirklichen lebensbedrohenden Probleme zu kümmern? Hätte doch jeder verstanden an der Stelle. Aber Jesus, an dieser entscheidenden Stelle seines Lebens, zieht er es vor, nicht ins Bett zu gehen, sondern zu beten. Eine dritte Stelle, wo Jesus in Kapernaum ist, und es ist am Anfang seines Wirkens, früh am Morgen sucht er die Nähe Gottes. Nicht nur am Abend, wie wir es eben gehört haben, oder an gefährlichen Stellen, auch früh am Morgen, noch ehe die Sonne richtig hell leuchtet. Und dann vielleicht diese bekannte Geschichte, wo Jesus in die Wüste geht, wo er versucht wird und wo er gebetet hat, wo er die Ruhe und die Abgeschiedenheit sucht und genießt. Es gibt, glaube ich, noch viele Stellen, wo Jesus ein Vorbild sein kann im Beten. Aber das sind für mich so die Stellen, die mir immer wieder wichtig sind und wo ich merke, da fühle ich mich angesprochen, da sehne ich mich nach. Und manchmal merke ich einfach, es fällt hinten runter. Wenn ich wüsste, dass Beten wirklich einen Unterschied macht, glaube ich, dass es mich manchmal mehr dazu drängen würde, mir diese Zeit zum Beten zu nehmen. Ich will niemandem schlechtes Gewissen machen. Es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, ich muss jeden Tag eine Stunde beten und ich bete zu der Zeit und zu der Zeit, und die sind vielleicht auch nicht richtig glücklich damit, dass sie sich so diese Spielregeln, diesen Stundenplan auferlegen, die vielleicht ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie mal nicht so viel Zeit zum Beten hatten. Aber auch da ist es, glaube ich, gut zu wissen, dass es Gott nicht darum geht, ob wir jetzt eine bestimmte Anzahl von Gebeten oder eine Dauer oder eine Lautstärke oder eine Haltung dazu haben. Gott hört unsere Gebete dort, wo wir sind, ob sie aus der tiefsten Grube sind oder himmelhoch jauchzend, irgendwo bei einem Gipfelerlebnis. Es gibt Personen, die uns den Weg bereiten, die uns helfen beim Beten, und Jesus ist für mich so eine Person, und ich bin mir sicher, für die meisten von uns oder vielleicht sogar alle, ist Jesus diese Person, die uns Vorbild ist im Beten. Ich habe noch eine dritte Frage, die praktisch die Auflösung ist dazu, was die ersten beiden Fragen gesagt haben. Wenn ich wüsste, dass Beten wirklich einen Unterschied macht, welche Auswirkungen hätte das auf mein Gebetsleben? Habe ich zu Anfang gefragt. Und haben wir gesehen, es gibt Vorbilder im Beten, die mir helfen können, das zu lernen. Und die dritte Frage heißt, was möchte ich ganz praktisch für mein Gebetsleben tun? Und vielleicht ist es auch an der Stelle zu sagen, ich möchte mir nicht mehr diesen Zwang auferlegen, eine bestimmte Zeit und zu beten. Vielleicht nutzt ihr ganz andere Möglichkeiten und die setzen euch frei und ihr erlebt dabei etwas ganz Neues. Also für mich war das was völlig Fremdes, aber auch unwahrscheinlich Schönes, als ich einmal etwas gemacht habe, was ich noch nie gemacht habe. Ich habe einen Gebetsspaziergang gemacht. Also ihr habt vielleicht ganz andere Ideen, denkt euch selber was aus. Aber für mich war das ein tolles Erlebnis gewesen, einen Spaziergang zu machen und den ganz bewusst als Gebetsspaziergang zu titulieren. Es gibt ja allerhand Hilfen für ein befriedigendes Gebetsleben. Manche sagen, ich bin so alleine, tut man sich zu zweit zusammen, ob es nun am Telefon ist oder vielleicht per E-Mail, per SMS. Ich glaube, bei Gott spielt das alles keine Rolle. Vielleicht ist es auch eine organisierte Gebetsnacht mit festlich geschmücktem Raum, mit Kerzen irgendwo, wo man sich Zeit nimmt, eine Nacht zum Beten. Vielleicht ist es auch ein Fürbitterkreis, den ihr persönlich habt, wo ihr sagt, da sind 3-4 Menschen, da weiß ich, die beten für mich, die informiere ich immer über das, was in meinem Leben gerade so passiert. Und ich bitte die ganz konkret für Menschen, für Situationen zu beten. Vielleicht sind es auch feste Zeiten, die euch helfen, Gewohnheiten, morgens, abends beim Zähneputzen oder dann, wenn ihr Zeit habt, zum Beispiel an der roten Ampel. Ich habe aufgehört, mich zu ärgern, an der roten Ampel zu stehen. Ich habe gesagt, ich nutze die Zeit lieber zum Beten. Und manchmal passiert es dann, dass gerade wenn ich besonders eilig habe, dann kommen 2, 3 rote Ampeln gleich hintereinander am besten. Und dann weiß ich, jetzt ist es besonders wichtig, offensichtlich für eine Sache zu beten. Für alles haben wir gute Literatur, ob das Modellbau, der Gartenbau ist oder Modezeitschriften. Es gibt auch zum Gebet wunderbare Bücher, Literatur, die uns weiterführen kann. Euer Büchertisch hilft euch da bestimmt gerne weiter. Das Gebet ist ein Thema, was viel in der Literatur aufgearbeitet wird und immer wieder Anregungen findet. Vielleicht seid ihr auch Notfallbeter. Wenn es irgendwo brennt, 110, 112. Vielleicht seid ihr auch einfach Leute, die sagen, ich bete einfach. Es gibt ganz viele verschiedene Wege, Orte, Zeiten, Möglichkeiten zu beten. Ich habe mal eine Auflistung gesehen, das waren, ich glaube, 96 verschiedene Typen von Beter, die da aufgedröselt wurden. Wie auch immer. Wenn ich glaube, dass Beten einen Unterschied macht, und ich glaube, dass das Gebet die größte Kraftquelle von uns Gläubigen ist. Wenn ich das glaube, dann wird es mich dazu führen zu fragen, was möchte ich für mein Gebetsleben tun? Und ich würde euch jetzt gerne einfach eine stille Minute geben, diese Frage für euch zu beantworten. Gibt es etwas in deinem Leben, wo du sagst, hier und heute möchte ich eine Entscheidung treffen, die eine ganz praktische Ausrichtung hat für dein Gebetsleben? Ihr braucht es niemandem sagen, es wird auch hinter niemand fragen, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Aber vielleicht geht es einen kleinen Vertrag, eine Verpflichtung mit euch selber ein, zu sagen, ich möchte in der nächsten Zeit vielleicht für jemanden konkret beten, für 3 Menschen am Tag beten, dass sie Jesus kennenlernen oder andere Anliegen, die euch wichtig sind. Ich bete für Link to Life, immer wenn ich meine Schuhe zubinde. Was möchte ich tun für mein Gebetsleben, ganz praktisch? Mein Wunsch wäre, dass wir heute alle von hier gehen mit einem kleinen Puzzleteilchen. Es muss kein Riesenbrocken sein, sondern eine Sache, die dein Leben bereichert. Wir haben vorhin den Predigttext gehört aus Lukas 18. Jesus erzählt diese Geschichte von der bittenden Witwe, eine Frau, die damals keine Rechte hatte, weil sie alleine war, weil ihr Mann nicht mehr lebte, weil ihre rechtliche Lage unsicher war, ihre wirtschaftliche Lage war unklar. Und Jesus sagt, er sagte, hier heißt es in der Einleitung, in Lukas 18, Vers 1, er sagte ihnen aber ein Gleichnis, warum? Dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten. Und jetzt kommt diese Geschichte von der Frau, die dem ungerechten Richter, der Gott nicht scheut und auch vor Menschen überhaupt keinen Respekt hat, wo er doch hingeht und dieser Frau dazu verhilft, zu erleben, dass ihr Bitten, ihr Nörgeln und auf die Nerven fallen, bei diesem Richter einen Unterschied macht. Und wie heißt es da am Ende? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Tausend Jahre sind vor Gott wie ein Tag, gell? Wenn es hier heißt in Kürze, dann kommt es uns manchmal vor, als müssten wir ein Sekündchen warten, ne? Und das kann ganz schön lang sein. Und das macht manchmal auch denen, die beten, zu schaffen. Und ich muss das selber bei mir sehen. Es gab Zeiten, wo das Gebet für mich echt lästig war, weil ich gesagt habe, es bringt doch sowieso nichts. Es macht doch keinen Unterschied, weil ich es nicht sehen konnte. Und ich glaube, dann tut es besonders gut zu erleben, dass dann doch irgendwann Menschen auf dieses Gebet verändert werden. Oder man selber, oder die Umstände. Ich habe hier eine Geschichte von einer Frau, das war vor einiger Zeit mal im Mitteilungsblatt von der Stimme der Hoffnung, die hat 50 Jahre beinahe für die Bekehrung ihres Sohnes gebetet. Und dann, fast von heute auf morgen, ist etwas passiert und das hat das Leben dieses jungen Mannes, oder 50 war er wahrscheinlich dann schon mindestens, hat es verändert. Hat sich das Gebet jetzt gelohnt? War es Zufall? Das überlasse ich lieber Gott. Wenn mich das drängt, dafür zu beten, dann möchte ich das gerne tun. Ja, Jesus erzählt hier ein Gleichnis, ein Bild, dass wir alle Zeit beten sollen. Geht es überhaupt? Alle Zeit beten? Jetzt müsst ihr zum Beispiel gerade zuhören. Manche hören das, machen das sogar mit geschlossenen Augen. Mit einem Gleichnis zeigte Jesus seinen Jüngern, den Männern und Frauen, dass sie immer beten müssen. so heißt es in der guten Nachricht. Geht doch gar nicht. Immer beten. Hier ist eine Haltung gemeint, die mir das bewusst macht, wo ich würde sagen, ich bete immer für unsere Pfadfinder. Wie mache ich das? Wir haben uns als Leitungsteam in Kaufbeuren eine Uhrzeit abgemacht, wo wir immer dafür beten. Und das ist jeden Tag abends um 9, da klingelt mein Wecker an der Uhr. Und eigentlich möglichst, wenn es irgendwie geht, legen wir alles an die Seite. Manchmal rufen wir uns an oder wenn man gerade sowieso telefoniert miteinander, dann beten wir um diese Zeit gemeinsam dafür. Und ich glaube, das ist damit gemeint, alle Zeit zu beten. Diese Dinge dadurch im Kopf behalten und wissen, was sind eigentlich unsere Ziele, woran arbeiten wir, wo wollen wir hin? Und ich merke es immer wieder, wie sehr mir das hilft, zu beten, weil mir selber dann die Dinge wieder viel klarer sind, meine Ziele auf einmal viel plastischer werden. Und die Relationen, die Proportionen einfach wieder klarer werden. Und wo danach ich sage, so ist es und so mache ich es. Ich denke, auch ihr habt das schon oft erlebt. Ich wollte euch heute ein bisschen entführen, darüber nachzudenken, wie euer Gebetsleben aussieht, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu machen. Das wäre ganz falsch. Aber ich möchte euch ermutigen, darüber nachzudenken. Seid ihr damit zufrieden, wie es ist? Dann macht so weiter. Wenn ihr sagt, ich glaube, ich könnte es vertragen, eine Auffrischung zu brauchen, mal neuen Input dazu zu haben, dann möchte ich euch ermutigen, tut das. Und wenn ihr vorhin einen Vorsatz gefasst habt oder das jetzt tun möchtet, dann geht dem ganz konkret nach und sagt es vielleicht jemandem und sagt, du, ich habe ein Geheimnis, ich sage es aber nur dir, ich will so und so darum beten, sprich mich doch nächste Woche an und frag mich danach. Traut ihr euch das? Wenn, dann macht es. Nutzt es einfach oder schreibt es euch irgendwo auf, dass ihr es wiederfindet. Wie schnell vergessen wir diese guten Vorsätze. Ich habe in meinem Kalender so eine Rubrik mit meinen Zielen, mit meinen Vorsätzen, mit den Dingen, die ich vielleicht mal gelernt habe, wo ich charakterlich reifen möchte, gibt es ja genug immer, ne? Und da schreibe ich mir sowas manchmal auf. Vielleicht habt auch ihr solche Stellen, wo ihr euch das notieren wollt. Die Frage war am Anfang, wenn ich wüsste, dass Beten wirklich einen Unterschied macht, was für Auswirkungen hätte das auf mein Gebetsleben? Wenn ich doch glaube, dass es so ist, dann wird es immer Auswirkungen haben, dann wird es Folgen haben. Um das zu vertiefen, haben wir geschaut, wer sind denn Menschen, die uns das Beten gelernt haben? Oder wer ist mir heute ein Vorbild darin im Beten? Vielleicht Jesus, irgendwelche biblischen Figuren, vielleicht aber auch Menschen, die ganz unscheinbar sind und irgendwo in der hintersten Bankreihe still ein Gebet sprechen. Und vielleicht ist auch diese bittende Witwe ein Vorbild. Und dann haben wir überlegt, was möchte ich für mein Gebetsleben tun? Wie kann ich mein Gebetsleben auffrischen? Und ich habe einfach noch ein paar Anschauungsmaterialien hier mitgebracht, nur um ein paar Ideen zu geben, nicht zu sagen, das müsstet ihr so machen. Ich habe gemerkt, dass mir das geholfen hat. Also es gibt so Listenbeter, die fangen oben an und wenn sie unten sind, hören sie auf. Also das ist nichts für mich. Das ist mir irgendwie zu stupide, immer das Gleiche. Also da könnte ich auch so einen Leierkasten nehmen. Das liegt mir einfach nicht. Aber ich habe gemerkt, wenn ich mir die Anliegen nicht untereinander schreibe, sondern vereinzelt auf Kärtchen, und ich habe das gemacht mit bunten Farben, blau zum Beispiel, das ist das, was ich sagte, das sind charakterliche Dinge, wo ich denke, da möchte ich gerne reifen, da kann ich wachsen. Rot, das sind vielleicht so Dinge, die die Mission betreffen. Hier ist ein Kärtchen mit Link-to-Life-Abende. Da möchte ich für beten, wo ich glaube, das ist eine wichtige Sache. Dann habe ich so beige Kärtchen, die sind für besondere Menschen, die mir einfach am Herzen liegen. Kann ich auch nicht erklären, warum. Das ist für unsere Nachbarn die Farbe und die hellblauen, das sind für meine Freunde. Wo ich für meine Freunde einfach bete und dann ziehe ich mir immer so ein paar Kärtchen und dann lege ich mir die hin, ich verteile die manchmal über den Schreibtisch und während meiner Arbeit oder wo ich sie mir halt hinklemme, Manche sind ganz verknickt, weil ich die mal eine Woche in der Hosentasche hatte. Möglichkeiten, das Gebetsleben zu bereichern, zu verändern. Ich habe hier ein Kärtchen, wo ich für Menschen einfach beten möchte, die mir am Herzen liegen. Die habe ich auch schon mal verteilt. Ich habe auch ganz andere Kärtchen, also ich arbeite da viel mit, wo Zitate drauf sind. Zum Beispiel hier von Ellen White aus Christus kommt bald. Mehrmals am Tag sollten wir wertvolle Augenblicke dem Gebet und Bibelstudium widmen. Und wenn man nur einen einzigen Text auswendig lernt, um das geistliche Leben zu fördern. Seite 49 in Christus kommt bald. Oder hier das gleiche Buch, ein paar Seiten vorher, wo es ums Bibelstudium, ums Gebet geht. Da schreibt sie, betet so, als ob Erfolg und Ehre allein Gott gebühren. Betet so, als ob Ehre und Erfolg allein Gott gebühren und arbeitet so, als ruhte die ganze Pflicht allein auf unseren Schultern. Wie auch immer ihr euch entscheidet, was ihr mitnehmt, es ist eure Entscheidung. Ich konnte euch hoffentlich nur ein Stück dazu helfen. Noch einmal die Worte aus Lukas 18. Er sagte ihnen ein Gleichnis darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten. Und er hat das, wenn man am Ende in Vers 8 schaut, wird deutlich, in welche Zeit hinein Jesus das spricht. Er beschreibt nämlich genau unsere Zeit. Und in der Hoffnung für alle, und damit möchte ich schließen, da heißt es in dem letzten Vers, wo es darum geht, er wird ihnen Recht schaffen, in Kürze in der Lutherbibel, heißt es hier, die Frage ist, wird er Menschen finden, die diesen Glauben an das Gebet, die diesen Glauben haben? Und davon handelt diese Begebenheit. Lukas 18, Vers 1 bis 8. Ich wünsche mir, dass Gott auch hier bei uns viele Menschen findet, die diesen Glauben haben, wenn er wiederkommt. Amen. Herr Jesus Christus, wir wollen jetzt das tun, über das wir gerade gesprochen haben. Wir wollen den Funkkontakt zu dir aufnehmen. Du warst die ganze Zeit da, du hast uns gesehen und hast uns zugehört. Du hast auch gesehen, was uns bewegt hat in unseren Herzen. Da war vielleicht Ärger, Unverständnis, aber da waren auch Momente, die uns angerührt haben. Und ich möchte dich bitten, Herr Jesus, dass du diese Saat aufgehen lässt. In unseren Herzen, dass sie Gutes bringen, dass sie Gutes wachsen lassen und dass wir, wie wir es gerade gesungen haben, erleben, wie du für das Amen sorgst. Dafür, dass es Wirklichkeit wird. Und wie sehr wünschen wir uns bei dem einen oder anderen Anliegen, was uns so sehr drückt und drängt und fast schon mutlos macht, dafür noch weiter zu beten, dass du endlich darauf reagierst, auf deine Weise. Aber du weißt, wann die Zeit dafür da ist, dass du für das Amen sorgst. Und du wirst uns nicht überfordern, sondern du wirst uns Recht schaffen in Kürze. Und gerade in dieser Zeit, in der viele Dinge geschehen, ob es auf dem Wirtschaftsmarkt sind, wo Märkte sind, die sich plötzlich verändern, ob das im Gesundheitsbereich ist für den einen oder anderen, wo Dinge sich verändern, die uns zum Beten führen, ob das vielleicht unsere Gemeinde ist, ob das unsere Kinder und Jugendlichen sind, ob das Link to Life ist oder die Bibelschule, vielleicht sind es persönliche Schicksale, die uns bewegen. Herr, was du uns auflegst, lass uns daran beten, daran denken, dafür zu beten. Und lass uns nicht müde werden. Du hast uns dieses Gleichnis erzählt, Herr Jesus, dass wir nicht aufhören zu beten, dass wir alle Zeit beten sollen. So oft wir daran denken, dass es uns bewegt innerlich und wir glauben, dass du einen Unterschied machst. Und dort, wo dieser Glaube nur ganz schwach da ist, wie so ein zartes Pflänzchen, da möchte ich dich bitten, dass du genügend Dünger und nicht zu viel Wasser gibst, dass es reifen kann und dass daraus ein richtiger Glaubensbaum wird, der uns trägt durch unser Leben. Herr Jesus, geh doch mit uns in eine Woche, dass du uns erinnerst an das Gute, dass wir unsere Sorgen auf dich werfen dürfen, unseren Dank dir bringen dürfen und dass wir gestärkt von hier gehen dürfen, mit einem guten Freund an der Seite, dass du uns bei der Hand nimmst und dass uns das Mut macht, eine neue Woche zu gehen, in dem Glauben, dass du einfach da bist, dass es alles Sinn macht und dass du das Geschick dieser Welt in deinen Händen hältst. Daran hilf uns doch zu glauben und danke, dass wir das erleben dürfen und uns nächste Woche dann austauschen dürfen darüber, wie groß du bist. Danke dafür in deinem Namen, Herr Jesus. Amen.